Ich möchte euch jetzt einladen, selbst zu überlegen, wie ihr marianisch, wie ihr missionarisch sein könnt. Und aufpassen, es soll das auch eine Hinterfragung sein. Also etwas, das vielleicht auch Kritik an euch selbst auslöst, euch zum Nachdenken bringt. Die Gefahr ist, ich sag's mal so, dass die treuen Katholiken heute oft so das Gefühl haben, ja, ich gehe ja in die Kirche, ich bin ja gläubig, ich bete ja mit, ich bin ja sogar bei der Marianischen Frauen- und Müttergemeinschaft der Schweiz dabei. So ein bisschen mit dem Gefühl, eigentlich müsste sich der liebe Gott ja bei mir bedanken dafür, dass ich dabei bin. Nicht? Stimmt's oder habe ich recht? Können wir dann gleich in Schuldbekenntnis hineinnehmen. Wenn ich in Afrika bin, wenn ich in den Missionsländern bin, wo die Kirche blüht, lebt und boomt, wir wachsen jedes Jahr um 16 Millionen Katholiken, die katholische Kirche weltweit, dann gehe ich immer auf die Friedhöfe der Missionsstationen. Bei den Missionsbenediktinern im Süden von Tansania, in Danda, oder im November in Lubumbashi im Süden des Kongo bei den Salesianern. Es gibt Fotos davon. Große Gräberfelder mit weißen Kreuzen für die Missionarinnen und Missionare. Aus Deutschland, Österreich, Schweiz habe ich auch schon gesehen. Und da steht dann oben, geboren 1889, verstorben 1935, 37 Jahre alt geworden, an Malaria gestorben. Ein unglaublicher Blutzoll an Lebenshingabe, an Lebenseinsatz von Missionarinnen und Missionaren, das sich bis zum heutigen Tag fortsetzt, der diese Weltkirche, wir sind die größte Glaubensgemeinschaft, 1,34 Milliarden Katholiken wachsend eben hervorgebracht hat. Das relativiert ein bisschen so unsere Eitelkeit. Ich bin eh so schön, so toll katholisch. Das ist eine Anfrage an uns, ob wir auch bereit sind, nicht indem wir dorthin gehen, ja, aber ob wir bereit sind, unser Letztes zu geben, dass unsere Heimatländer Schweiz, Österreich, Deutschland nicht so dramatisch weiter entchristlichen, ja im Gegenteil, wieder zu Christus finden. Es gibt 7 Krankheiten, die uns hindern, missionarisch zu sein, und ich möchte euch dann 7 Medikamente geben. Ich muss die 7 Krankheiten nennen, weil sie wichtig sind, obwohl das immer ein bisschen depressiv macht, aber man muss sie trotzdem nennen. Die erste Krankheit ist, wenn du theologisch wirr bist, kannst du nicht missionarisch sein. Habt ihr das verstanden oder was so laut? Wirr, ja, theologisch wirr. Wir sind eine Bekenntnisgemeinschaft. Bei jedem Sonntags- und Festgottesdienst sprechen wir das Glaubensbekenntnis, das den Titel apostolisch hat. Es geht auf die Apostel zurück. Es verbindet 2000 Jahre Menschen miteinander im Bekenntnis zu Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, im Bekenntnis zu Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, geboren aus der Jungfrau Maria, im Bekenntnis zum Heiligen Geist, der die Vergebung der Sünden in der Taufe wirkt, die Gemeinschaft im Heiligen in der Eucharistie und in der Ewigkeit im Himmel der Heiligen. Wenn du theologisch nicht klar bist, wenn du in die Esoterik hinausgrast, ja, wenn dir Sternzeichen wichtiger sind als die Fürbitte von Heiligen und so weiter, dann wirst du nicht missionarisch sein können. Wir brauchen theologische Klarheit. Ich bin ja jahrelang in der Leitung der Hochschule Heiligenkreuz, jetzt bin ich nur mehr Professor für Dogmatik und Sakramententheologie. Es ist Irrsinn, was sich heute in der Theologie tut. Da sagt ein hochbezahlter deutscher Theologieprofessor, dass Christus nicht zur Sühne für unsere menschlichen Sünden gestorben ist, für uns Menschen, weil wir Sünder sind, sondern dass er gestorben ist, um uns Menschen gegenüber die schlechte Schöpfung Gottes seines Vaters zu entschuldigen. Also eine ärgere Blasphemie, liebe Schwestern und Brüder, gibt's gar nicht. Aber ich könnte das jetzt eben fortsetzen und ihr dürft euch, also wenn man sich anschaut, was sich in der Theologie tut, wundert man sich, dass es noch Gläubige gibt. Wir brauchen eine Klarheit im Bekenntnis. Jesus Christus ist der Herr. Vor ihm beugt sich jedes Knie. Unsere Religion ist auch einzigartig. Es sind nicht alle Religionen gleich. Keine einzige andere Religion behauptet die Menschwerdung Gottes. Da gibt's nur Propheten, Weisheitsschriften. Keine einzige andere Religion würde auf solch eine Idee kommen, dass Gott so sehr die Welt liebt, dass er seinen Sohn hingibt und sein Blut fließt zur Vergebung der Sünden. Du brauchst theologische Klarheit. Du brauchst Klarheit im Bekenntnis. Zweitens, du wirst nicht missionarisch, wenn du die Augen zumachst vor der Situation des Christentums. Das ist ein großes Problem, dass wir schlechte Nachrichten über etwas, das uns selbst sehr lieb ist, wegdrücken und die Augen zumachen. Wir brauchen aber Realismus. Ich sehe, wie kirchliche Behörden damit beschäftigt sind, immer wieder zu beschwichtigen. Ist eh nicht so schlimm. Wir haben jedes Jahr nur 1,2% weniger Katholiken in Österreich. 1,2, da kann man dann auch titeln, Zahl der Katholiken stabil. Das ist ein Blödsinn. Und das ist ein Sand in die Augen streuen, denn wenn etwas jährlich um 1,2% wächst, hat es sich in 20 Jahren halbiert. Wir haben die Statistiken für Wien bekommen. Ich bin ein Wiener. Als ich dort geboren worden bin, gab es 89% Katholiken. Jetzt sind wir 31%. 31% Katholiken. Und wir wissen, wenn die Entwicklung so weitergeht, wir werden in 20 Jahren 17% Katholiken auf 35% Muslime sein. Und das müssen wir einfach realistisch wahrnehmen, ja, weil es ist die Depression auch in der Kirche. Man lauft, man schuftet und so weiter, aber es ist realistisch, ja, dass es nicht mit einem Schnipp jetzt eben anders wird. Und diese bedrückenden Statistiken bringen einen positiven Effekt, dass sie uns zeigen, jede und jeder Einzelne, der heute gläubig ist, ist wertvoll und verdient vom Pfarrer, von der Pfarrgemeinde, von den Jugendseelsorgern Aufmerksamkeit. Jeder Einzelne. Jesus hat auch nicht auf Statistik geschaut. Er wollte die ganze Welt gewinnen für seine Liebe und hat mit 12 teilweise recht unfähigen und fehlerhaften Fischermännern begonnen. Das Dritte ist die Gefahr, dass wir übersehen, dass wir schon gerettet sind. Das führt dann, wenn man diese Zahlen jetzt eben sieht, und das ist eine Versuchung für die Guten, das führt dann dazu, wir müssen und wenn wir nicht und dann und uns. Nein, ein Christ darf auch angesichts der dramatischsten Situation immer das Vertrauen auf Gott haben. Er wird deshalb dann auch nicht in einen Fanatismus kippen, weil er weiß, eines entscheidet immer, nämlich die Gnade und nicht mein eigenes Tun. Das Dritte, was dich hindern kann, missionarisch zu sein, ist die Gleichgültigkeit. Auf Wienerisch sagt man, mir ist es wurscht. Kennst du das? Ja, Wurst, ja. Egal. Ja. Die Gleichgültigkeit ist ein großes Gift. wenn es dir egal ist, ob deine Kinder, deine Kindeskinder, ob deine Nachbarn Jesus kennen, den Gott der Liebe kennen, dann stimmt etwas nicht bei dir. Gleichgültigkeit lähmt den missionarischen Eifer. Es kommen alle in den Himmel, obwohl sie giften, neiden, gieren, abtreiben, euthanasieren. Kann einem das alles wurscht sein? Das fünfte ist die Schamhaftigkeit. Die Schamhaftigkeit. Es gibt ein anderes Wort, aber das möchte ich nicht so gerne verwenden, denn das ist zu stark, Feigheit. Das ist oft nicht Feigheit. Es ist einfach, man schämt sich. In einer Welt, wo Gott nicht mehr vorkommt, wo das Christentum, die Kirche nur negativ dargestellt wird, da schämt man sich, dass man dazugehört, dass man dabei ist, dass man gläubig ist. Wir sind als Menschen darauf angelegt, nicht? Wir fühlen uns wohl, wenn man in einer Gruppe ist, die eine gleiche Gesinnung hat. Deshalb fühlt ihr euch heute hier auch wohl. Schaut eure Nachbarinnen, eure Nachbarn an. Die sind alle gläubig. Die hören sich alle jetzt den Pater Karl an. Ja? Und lassen sich von ihm ein bisschen provozieren. Aber wenn man draußen ist in einer Welt, wo eben das Christentum nicht mehr vorkommt, Konrad Lorenz, österreichischer Nobelpreisträger für Verhaltensforschung, den ich sehr verehrt habe in meiner Zeit vor der Bekehrung, wollte immer Biologie studieren, der ist vor 38 auch reingefallen auf den Nationalsozialismus. War nicht wirklich dabei, aber er hat das nicht kritisch beurteilt. Und er hat über die Zeit nachher geschrieben, wenn die Trompete schallt, ist der Verstand in der Trompete. Ja? Und das ist die Situation, die wir heute haben. Die Trompete schallt, du brauchst keinen Gott, lebe dein Leben, genieße den Augenblick. Stell dir vor, wie angenehm das wäre, wenn es keine Religion gäbe, haben die großen englischen Atheisten ausgegeben. Und dann beginnen wir Christen einen Minderwertigkeitskomplex zu entwickeln und uns unseres Glaubens zu schämen. Ich habe sehr eindrucksvoll meine Bekehrung erlebt mit 16. Und wie ich dann ins Kloster gerufen wurde, war klar, weil das war auch bei meiner Berufung ganz wichtig, das war die Frage nämlich meines Beichtvaters an mich, wie siehst du dich, wenn du stirbst? Ich war damals 18 Jahre alt. Der hat mir diese Frage gestellt. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und ich hatte ein klares Bild von mir, wie ich mich sehe, wenn ich sterbe. Nämlich im schwarz-weißen Zisterziensergewand. Macht schlank. Und das war auch ein Grund, warum ich dann immer den Habit trage. Ich sage, außer wenn ich ins Sportstudio gehe oder wenn ich ins Schwimmbad gehe. Aber ich trage immer den Habit. Oder wenn ich sehr weite Strecken mit dem Auto fahre. Oder wenn ich trage immer das Ordensgewand, außer wenn ich schwimmen gehe, weil da haben einige aufgezeigt, ja? Die müssen das unbedingt wissen. Außer wenn ich schwimmen gehe, und wenn ich weite Strecken mit dem Auto fahre, warum? Weil wenn ich in einen Stau komme und ich müsste dort aufs Klo gehen, dann stelle ich mir das als verkehrsgefährdend vor, wenn ich da plötzlich im Ordensgewand bei der Leitplanke stehe. Aber vergessen Sie das jetzt wieder. Und wie ich in Wien das Doktorat gemacht habe, weil im Kloster ist das einfach, das Ordensgewand zu tragen, da tragen sie alle. Dadurch erspart man sich ja übrigens auch viel Kleidungskosten, weil darunter kannst du auch die schlechteste Kleidung tragen. Aber an der Uni, das hat mir schon einiges gekostet. An der katholisch-theologischen Fakultät hat mich ein Professor gefragt, er war Priester, und ist mit einer grauenhaften, knallgrünen Krawatte immer gekommen. Und er hat mich gefragt, er hat mich so angeschaut, wie ich da als junger, schlanker Zisterzienser gestanden bin. Sie wollen doch nicht etwa Pater Karl in diesem Kostüm in meine Doktoratsvorlesung kommen? Ich habe gesagt, ja. Und ich bin gekommen. Aber es war komisch. Mut zum Bekenntnis. Das heißt nicht, dass du dir jetzt riesige Kreuze umhängen musst und so wie ein wandelnder, wie soll ich sagen, Devotionalienladen durch die Gegend laufen musst. Es braucht auch Klugheit. Aber Mut zum Bekenntnis. Und ich sage euch was, eure Kinder und Enkelkinder, auch wenn sie wegkommen vom Glauben, aber die bekommen mit, ob Mama, Papa, Oma, Opa, ob die wirklich dazustehen. Und manchmal gibt es ja Diskussionen, da testen sie das nur aus. Wenn sie aus der Pubertät rausgehen, müssen sie euch austesten, ja? Damit sie selber ihre Lebensüberzeugung gewinnen können, ob das bei euch echt und ernst ist. Und auch wenn sie dann vielleicht wegkommen vom Glauben, oft habe ich das erlebt, später kommen sie deshalb zurück, weil sie sagen, ja, meine Oma, die war wirklich überzeugt. Das Sechste, was uns gefährdet, sind innerkirchliche Blockaden. Da gibt es unendlich viele. Bei euch Gläubigen gibt es die Gefahr, dass man fixiert sein kann auf Zweitrangiges oder Drittrangiges. Ich habe gerade gestern ein E-Mail bekommen von jemand, der fromm ist und der sich furchtbar aufregt, dass wir in Heiligenkreuz an der Hochschule den Rosenkranz beten, wo wir das Geheimnis nicht bei allen 10 gegrüßet seist du Maria wiederholen, sondern nur beim ersten. Das läuft auf EWTN, diese Rosenkränze. Und richtig beschimpft, das ist nicht richtig und das ist falscher und so weiter und so fort. Entschuldigung. Ich komme weltweit herum. Wisst ihr, wie verschieden der Rosenkranz gebetet wird? Im Vatikan betet man ihn noch viel kürzer. Bei der Legion Mariens hat man eine Form, wie es in Irland üblich war, wie man dort den Rosenkranz betet. Das sind doch nicht die entscheidenden Dinge, dass man so fixiert wird. Und das ist der Trick des Teufels. Er fixiert dich. Du weißt ja, als guter Katholik weißt du, es gibt was Böses, es gibt was Falsches und jetzt ist die Frage, was ist das Falsche? Ja? Und dann ist man auf so zweit-, dritt-, viertrangige Sachen fixiert. Aufpassen und dann kommt Spaltung und Spannung. Und das Siebente und Letzte, das euch blockieren könnte, und dann komme ich jetzt gleich zu den Medikamenten. Seid ihr noch wach? Das Siebente, das sind utopische und falsche Erwartungen. Kennt ihr Asterix und Obelix? Da gibt es einen Zaubertrank. Und wenn die Römer noch so überlegen sind, wenn Miraculix den Zaubertrank kocht, dem Obelix muss er ihn nicht geben, weil der ist als Kind schon reingefallen. Aber wenn Miraculix dann dem Asterix den Zaubertrank gibt, dann hat dieser kleine Gallier übermenschliche Kräfte und man besiegt sofort alles. Sofort ist der Sieg da. Und in der Kirche gibt es auch solche Vorstellungen. Wir brauchen nur einen Miraculix, einen anderen Papst, einen neuen Bischof, einen anderen Pfarrer. Der braut dann den Zaubertrank. Und dann, zack, ist alles wieder so wie früher, die Kirchen sind voll und so weiter und so fort. Liebe Leute, das ist eine Verblendung, das ist eine Utopie, das ist falsch. Das funktioniert so nicht. Ja? Unser Herr Jesus Christus, noch einmal, hat keinen Zaubertrank gebraut, sondern er hat geduldig 12 Männer 3 Jahre lang geschult, geformt, ihr Versagen in Kauf genommen. Und dann breitet sich das langsam über Einzelne aus in der Kraft des Heiligen Geistes. Es geht um den Einzelnen, die Einzelne. Ihr seid der Zaubertrank. Jeder von euch. Und ihr habt keine Ahnung über eure Wirkung. Wenn durch euch jemand angesprochen wird, motiviert wird zum Gebet, plötzlich zu Christus findet. Ich darf jetzt auf ein schon langes Priesterleben zurückblicken. Und es ist manchmal ganz berührend, dass Wirkungen kommen, die man nicht beabsichtigt hat. Jetzt im Lockdown, wo wir täglich die Messe übertragen. Ein Wort bei einer Predigt, eine evangelische Christin wird katholisch. Andere finden zur Taufe. Man versöhnt sich und so weiter. Also bitte aufpassen, wir wirken, aber wir suchen nicht nach dem Zauber, nach der einen einzigen Lösung. Da gibt es dann auch solche Fixierungen. Diese eine einzige Lösung ist, wir müssen zurück. Oder wir müssen eben jetzt uns total liberalisieren. Weg vom Dogma, weg von der Offenbarung. Wir passen uns total an. Nein. Ich komme zu den 7 Therapien. Meine 7 Medikamente für euch. Seid ihr noch aufnahmefähig? Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seine und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm gern. All ihr Völker, lobet den Herrn. Ihr seid großartig, danke. Und ihr macht damit auch allen, die über Radio Gloria Schweiz dabei sind, eine große Freude, wenn ihr so kräftig singt wie die Fischerchöre. Das erste Medikament, das wir alle brauchen, damit wir in die Zukunft kommen, ist eine Mentalität von Fischern. Unser Herr Jesus Christus beginnt seine Kirche, nachdem er 30 Jahre im Verborgenen in Nazareth gelebt und gearbeitet hat, indem er an den See von Tiberias geht. Ich durfte heuer wieder dort sein mit einer Pilgergruppe und ich werde nächstes Jahr wieder hinfahren. Es war eine der gesegnetsten Wallfahrten, die ich je erlebt habe, auch weil noch sehr wenige Pilger dort sind und wir überall in Ruhe beten konnten. Und dann stehst du dort am Nordufer des Sees von Tiberias. Und dort hat alles begonnen, auch mein Priestertum. Denn dort steht Jesus plötzlich vor arbeitenden Fischern und sagt zu ihnen, folgt mir nach. Jesus ist von Nazareth, das ungefähr 30 Kilometer entfernt liegt, im Bergland. Er ist von Nazareth extra hinübergegangen, weil er diese Berufsgruppe sucht, die Fischer. Berufsgruppen haben ihre Mentalität. Mein Vater ist Kaufmann. Mein Großvater war Kaufmann. Mein Bruder ist Kaufmann. Und in unserer Familie gibt es die Mentalität, verkaufen zu wollen. Du freust dich deshalb, wenn viele Leute ins Geschäft kommen. Diese Mentalität habe ich übernommen. Ich freue mich, wenn viele in die Kirche kommen. Waren könnte ich nicht verkaufen, aber ich möchte, dass das höchste Gut in den Herzen der Menschen verteilt wird, der Glaube. Mein Mitbruder Pater Bernhard Woschitzki stammt aus einer Ärztefamilie. Sein Vater war Arzt, sein Bruder ist Arzt. Und Pater Bernhard ist einer der begnadetsten Beichtväter. Er hat jetzt ein Buch geschrieben in meinem Verlag, Pater Bernhard, wie geht Beichten? Da, wo wir Tausende verkauft haben und wo viele sich jetzt beichten trauen. Pater Bernhard ist Arzt, im Priestertum veredelt, zur Sorge, zur Heilung für die Seele. Versteht ihr? Und Berufe werden durch Mentalitäten geprägt. Ein Schneider braucht Ruhe, um zu arbeiten. Ein Eisverkäufer, der muss einen Lärm machen, damit man merkt, dass er das beste Eis hat. Gelati, Gelati. Ein Beamter braucht auch Ruhe. Also, und Jesus geht zu diesen Fischern. Und was haben die für eine Mentalität? Ein Fischer hat die Mentalität, ich will volle Netze. Das ist die Mentalität eines Fischers. Der hat nur ein Ziel, volle Netze. Und als Jesus dorthin kommt, nicht, da macht er dann sogar einen Aufnahmetest. Kann ich mit diesen Männern hier meine Kirche bauen? Die haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Jesus sagt, fahrt noch einmal hinaus. Duck in Altum. Noch einmal raus. Simon, der dann der erste Papst wird, antwortet, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Möchte erwarten, kann man nichts machen, ist vorbei, ja, am Tag fischt man noch viel schlechter und so weiter. Hab mich gern. Ne? Aber der hat Fischermentalität. Es geht nämlich dann so weiter, Petrus sagt, aber auf dein Wort hin werfe ich meine Netze aus. Und dann fährt er raus und die Netze sind übervoll. Das war der Aufnahmetest. Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen volle Netze haben wollen. Ja? Ich werde euch dann ein Bild zeigen, das ist ganz wichtig für unsere Gründerin, über die ich predigen werde. Wisst ihr noch, wie sie heißt? Pauline Marie Charicot. Ja? Frankreich, wenige Kilometer entfernt von Lyon, wo die selige Pauline war. Jesus erscheint mit einem brennenden Herzen. Der Sohn Gottes liebt alle, sein Herz brennt vor Liebe zu alle. Und er möchte Menschen, die wollen, dass dieses Feuer seiner Liebe in die Herzen der anderen Menschen geworfen wird. Das Erste, was du brauchst, ist, du musst dein Herz entzünden lassen am Herzen Jesu. Du brauchst eine Fischermentalität. Du musst fischen wollen. Das gilt besonders für jene, die in der Kirche Verantwortung tragen. Wenn es sich in einem Pfarrgremium nur darum dreht, wie man Kirche restauriert, Pfarrfinanzen ordnet, das ist zu wenig. Man muss wollen, dass andere dazukommen zum Glauben zu Jesus. Versteht ihr? Und das fehlt mir im Augenblick. Mir fehlt diese Fischermentalität. Ich sage meinen Studenten an der Hochschule Heiligenkreuz immer, wenn du willst als Priester, dass die Kirche voll wird, dann wird sie voll werden, weil die Leute spüren das, dass du sie magst. Versteht ihr? Ich komme aus einem Sparmarkt. Also mein Vater hat einen Sparmarkt, den führt mein Bruder jetzt weiter. Ich weiß nicht, ob es Spar bei euch auch gibt in der Schweiz. Migros, ja, also sehr, sehr gut, der Chef. Der Generaldirektor ist ein gläubiger Katholik, auch sehr schön. Auf jeden Fall, wir haben immer gelernt, freundlich zu sein zu den Kunden, nicht als Manipulation, ja, sondern weil du dich wirklich freust, dass sie kommen. Und die Leute spüren das, weil wo freut man sich denn heute schon, dass du kommst, dass dein Geldbörsel kommt und dass deine Bankomatkarte kommt. Darüber freuen sich viele, weil sie dich abkassieren wollen. Aber dass du kommst, ja, das ist selten geworden. Ja. Und das brauchen wir eben jetzt. Wir müssen volle Netze haben wollen. Das Zweite ist, Heiliger Geist. Wisst ihr, wie das begonnen hat mit der Kirche? Da steht Jesus auf dem Ölberg 40 Tage nach der Auferstehung und sagt zu seinen Jüngern, okay, jetzt war ich 40 Tage als Auferstandener bei euch, jetzt geht in alle Welt. Das ist übrigens der Titel von unserem Magazin, Alle Welt. Ja. Geht in alle Welt, verkündet allen Menschen das Evangelium, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Liebe Leute, wie soll denn das gehen? Und dann verschwindet er in den Himmel. Liebe Leute, wie soll das gehen, müssen sich die gedacht haben, die Apostel. Und dann gehen sie in den Abendmahlsaal zurück, dort, wo er ihnen sich selbst geschenkt hat in der Eucharistie. Und dann beten sie. Sie beten. Und dann geschieht Pfingsten. Dann öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist ist es, der dann jetzt die Apostel so innerlich befeuert, dass sie jetzt hinausgehen in alle Welt. Thomas nach Indien, Markus nach Ägypten, Petrus und Paulus nach Rom. Der Geist Gottes ist es, der die Mission der Kirche macht, und deshalb müssen wir mit dem Gebet anfangen. Wenn du nicht betest, wirst du nicht missionarisch sein können. Pauline Marie Charicot, die selige Mutter der Weltmission, ohne sie wären wir heute nicht Weltmission, unsere Gründerin vor 200 Jahren, 1822, hat eine Gebetsbewegung gegründet. Wie ich die päpstlichen Missionswerke, die man in Österreich und Schweiz kurz Missio nennt, übernommen habe für Österreich, da habe ich mir gedacht, das ist irgendeine vatikanische Strategie. Ja, man muss ja irgendeine Behörde haben, damit man jetzt eben diese wachsende Weltkirche versorgt. Nein, eine 23-jährige Französin hat dieses Werk gegründet, und erst später, 100 Jahre später, hat der Papst dieses Werk mit seinem Charisma, Gebet und Spende genommen und gesagt, das ist mein Missionswerk, päpstliche Missionswerke. Und ich möchte, dass das nicht nur in Frankreich, sondern in allen Ländern der Welt Wirklichkeit ist. Heute in 130 Ländern der Welt. Das Dritte, was du brauchst, das sind Ziele. Große Ziele. Sie können ruhig auch utopisch sein. Also, große Ziele sind immer gut. Ich erzähle immer das, weil ich bei einer lieben Familie hier untergebracht bin, die dem Pater Pio sehr viel verdanken. Wie ich 2002 das erste Mal in Italien bei Pater Pio gewesen bin und an seinem Grab gebetet habe, möchte Werbung für ihn machen als Fürbitter. Und ich bin dorthin gefahren und ich wollte eigentlich Urlaub machen mit 4 Studenten, von denen 2 dann eingetreten sind bei uns, am Strand dort in Süditalien, hatte damals kein Geld, wir haben in Zelten geschlafen. Wir fahren zum Pater Pio rauf, der war mir suspekt. Wisst ihr, wie der ausschaut, der Pater Pio? Ihr kennt sein Gesicht. Wie ein amerikanischer Weihnachtsmann. Ja, mit diesem Bart, ja. Und noch so niedlich, so lieblich, so operartig. Und dann hat der Mann aber die Wundmale Christi. Ich habe das nicht zusammengebracht. Ich war Dogmatikprofessor. Und dann bete ich dort an seinem Grab. Ich habe es ja schon erzählt. Weiß ich, habe es ja sicher schon erzählt. Dann bete ich dort an seinem Grab. Das war damals unten in der Kirche. Und irgendwie, da ist Heiliger Geist gekommen, es wird immer intensiver. Ich war in einer gewissen Euphorie, vielleicht auch die Ferienstimmung dort. Und dann habe ich die Bitte gesagt, ich weiß nicht, Pater Pio, 2002 war das, bitte mein Kloster Heiligenkreuz, ja, und die Hochschule, bitte schick uns 10 Novizen, 10 neue Mönche. Und wie ich dann schon raufgegangen bin wieder und wieder normale Luft geatmet habe, habe ich mir schon gedacht, Pater Karl, was war denn da jetzt los? Das war ein bisschen Wuck, ja, also 10 Novizen. Nächstes Jahr bin ich wieder runtergefahren, ganz bewusst, und habe dort den Kapuzinern ein Bild mitgebracht, wo unser Abt fotografiert war mit 11 Novizen. 11 Novizen. Man muss den Heiligen zugestehen, dass sie sich nicht immer genau dran halten, ja. Also wenn du um 10 bittest, können es dann 11 werden. Ja? Aber du musst große Dinge erbitten. Ja? Gib niemand auf in deiner Verwandtschaft. Weder Kinder noch Enkelkinder. Habe große Ziele. Ja? Vielleicht aber lass sie dir auch von Gott sagen. Ja? Nicht, dass du jetzt alle mit utopischen Sachen raus. Wenn eine Gebetsgruppe gründen oder so irgendwas. Ja? Wenn wer kommt und sagt, ich möchte was für die Jugendlichen tun. Habe ich gesagt, dann fang mal an. Eine Viertelstunde Anbetung jede Woche mit anderen oder setzt dich mit anderen zusammen, macht einen Gebetskreis, betet einmal in der Woche den Rosenkranz. Große Ziele. Das vierte, ich komme schon zum Ende. Wir freuen uns auf die Heilige Messe dann um 14.30 Uhr. Aber ich habe noch viertens, fünftens, sechstens, siebtens. Seid ihr noch aufnahmefähig?
Ja.
Gut. Hört ihr mich alle?
Ja.
Gut. Seid ihr schon eingeschlafen? Das vierte ist Sportlichkeit, Anstrengung. Ja. So wie es keinen Zaubertrank gibt, damit der Glaube wieder in die Herzen der Menschen in unseren Ländern kommt, werden wir auch nichts erreichen, wenn wir faul und bequem sind. Nichts tun ist nicht die Lösung. Disziplinlosigkeit ist nicht die Lösung. Wenn man sich die Apostel anschaut, Jesus schickt sie in die ganze Welt. Jeder Theologiestudent muss die drei Missionsreisen des Paulus lernen. Zu Fuß unterwegs, kreuz und quer durch Kleinasien, die heutige Türkei. Schließlich mit dem Schiff als Gefangener transportiert bis Rom, Schiffbruch vor Malta. Sportlichkeit, Mut zur Anstrengung, Mut zur Mühe. Und wenn es nur der Mut und die Mühe ist, zu einer Gebetsveranstaltung wie heute Nachmittag nach Einsiedeln zu kommen. Das fünfte, ich habe von der Schamhaftigkeit als Gift gesprochen und das Gegengift ist die heilige Unverschämtheit. Die heilige Unverschämtheit, auch darüber habe ich sicher schon in Einsiedeln gesprochen. Heilige Unverschämtheit heißt, dass ich meinen Minderwertigkeitskomplex überwinde und mich traue, originell zu sein. Wenn ich in der U-Bahn in Wien fahre, dann nehme ich mir immer die Zeit, in Wien müssen wir noch Maske tragen, aber ich nehme mir immer die Zeit, mir die Leute anzuschauen. Das geht auch sehr gut, weil man heute nicht mehr auffällt, wenn man andere anschaut, weil es sind alle permanent beschäftigt, in dieses Kastel, in das Smartphone zu schauen, heißt es immer noch Nattel bei euch, ja? Also in dieses Ding da zu schauen, ja? Du gehst zum Burger King, da sitzen vier Leute auf einem Tisch und alle verwenden die sozialen Medien, um sich unsozial zu verhalten, ja? Nämlich nicht miteinander zu reden, sondern in dieses Ding hineinzuschauen. Ich schaue mir in der U-Bahn immer die Leute an und ich staune, was für komische Kleidung die Leute anhaben. Und vor allem staune ich, was für grausliche Tätowierungen sich verbreiten. Ja. Ich lese so Studien auch über Jugendkultur. Sind schon fast 45% der Jugendlichen tätowiert. So kleine Sachen, aber dann auch manche machen aus sich eine Ikonostase der Grauslichkeiten. Die Kirche hat nichts grundsätzlich dagegen, muss man immer dazu sagen, aber ich finde es als Pater Karl einfach persönlich grauslich. Ja? Und ich habe sogar einen guten Freund, der ist schon vor Jahren immer gekommen und da war er noch sehr sportlich und der war so gläubig, der hat sich da als ein großes Kreuz, hat er sich daher tätowieren lassen, hat immer trainiert. Jetzt, 20 Jahre später, Familienvater und so weiter, ist das Kreuz sehr nach unten gedehnt. Ja? Also sogar da funktioniert es nicht. Ah gut, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich möchte nur sagen, ja, die Leute heute genieren sich überhaupt nicht, ihre Weltanschauung zu zeigen. Ja? Sie lassen sogar ihre Haut dauerhaft beschriften, um ihre Identität eben jetzt auszudrücken. Und wie ist das mit uns Christen? Genieren, das ist wienerisch. Ja, genieren, schämen, ja, verschämt sein und so weiter. Minderwertigkeitskomplex haben und so weiter und so fort. Ja. Bitte nicht. Ja. Brust raus, machen wir das gleich alle. Ja. Tut's mir die Brust raus. Atmet's durch ein. So, und jetzt sagen wir alle, ich bin gläubig und katholisch. Alle, ich bin gläubig und katholisch. Seht ihr, wenn ich das jetzt in Afrika machen würde, würden die alle aufstehen und zu tanzen beginnen. I'm faithful and Catholic, ja. Aber für Schweizer war es ganz gut. Machen wir es noch einmal, ja. Durchatmen, ja. Und ich bin gläubig und katholisch. Und das hat nichts mit Stolz zu tun. Ja. Das hat nichts mit Stolz und Überheblichkeit zu tun. Weil die Berufung zum Gläubig und katholisch sein ist eine Berufung zum Dienst an den anderen, zum Fürsein für die anderen. Ja. Lass sich das nicht einreden, wenn du eine Glaubensüberzeugung hast, dass du dann überheblich bist oder andere jetzt eben abwertest. Nein. Das sechste und vorletzte Medikament, das ich euch geben möchte, lautet: Wenn nichts Großes geht in deinem Missionseifer, dann mach was Kleines. Merkt sich das? Wenn nichts Großes geht, dann mach was Kleines. Ja? Schaut, es sitzen Leute hier, manche können nicht mehr so gut gehen oder im Rollstuhl und so weiter. Ja? Also es ist utopisch jetzt zu meinen, der Pater Karl schickt euch da jetzt raus und ihr gründet gleich tonnenweise Gebetsgruppen und Gebetsbewegungen oder macht gleich Missionseinsätze oder was. Wenn nichts Großes geht, mach was Kleines. Die Pauline-Marie Charicot hat einfach die Franzosen eingeladen, damals in dieser Zeit, wo die Kirche zerstört war durch die französische Revolution, wo kein Geld da war für die Missionare, die hinausgezogen sind nach Frankreich. Sie hat einfach gesagt, bitte, ja, jeden Tag ein Gesetzchen Rosenkranz. Das ist auf Französisch 3 Minuten, auf Schweizerisch 5 Minuten. Ja. Unsere Sprache auf Österreichisch auch so ungefähr. Ja. C'est plus vite en français. Ja. Also, 3 Minuten Gebet oder ein Gesetzchen. Ja. Und dann hat sie gesagt, jede Woche einen Sou, das ist ein Cent, ein Eurocent, also 52 Cent im Jahr, weil sie wollte, dass alle mitmachen, ja, bei der Mission. Wenn nichts Großes geht, mach was Kleines. Und das Letzte, das ich euch noch als Medikament geben möchte, damit ihr missionarisch fruchtbar werdet, das ist ganz einfach die Großherzigkeit. Die Großherzigkeit gegenüber euren Kindern, denen ihr Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, gegenüber euren Ehegatten, die Großherzigkeit auch gegenüber den Armen und last but not least, als Missionsdirektor muss ich das sagen, die Großherzigkeit gegenüber der Mission, den Missionsländern. Da kommen 3 Fremde. Abraham lagert in trockenem Land, bei den Eichen von Mamre, in einer großen Traurigkeit, denn seine Frau Sarah ist unfruchtbar. Alle Bemühungen, ein Kind zu bekommen, sind gescheitert. Und es kommen 3 Fremde. Fremde. Vielleicht aus dem Süden. Und Abraham lässt den besten Ziegenbock schlachten und bewirtet sie. Diese 3 Fremden, er wusste es nicht, sind Engel. In der Ikone von Rubeljew, ein Symbol der Dreifaltigkeit, der dreifaltige Gott. Und dann sagen diese Engel aufgrund seiner Gastfreundschaft, sie sagen ihm, dass seine Frau Sarah fruchtbar werden wird. Sarah hört draußen außerhalb des Zeltes, lauscht sie mit und beginnt zu lachen, weil sie das nicht glauben kann. Wir sind in den Ländern des Südens tätig als päpstliche Missionswerke, weil wir dort den Menschen helfen müssen und die Kirche tut es sehr stark, dass sie dort leben können. Das ist auch Gastfreundschaft über tausende Kilometer hinweg, wenn wir dort Berufsschulen und Schulen bauen. Wer eine Schule baut, so sagt man in Afrika, der schließt ein Gefängnis. Wer eine Berufsschule baut, der verhindert ein Flüchtlingsboot. Ich sage es so politisch unkorrekt, ja, weil wir das auch sehen müssen. Das ist die Großzügigkeit, die uns selbst jetzt eben betrifft. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich auf die Heilige Messe in 12 Minuten und möchte euch noch einmal einladen. Erstens, entwickelt eine Mentalität von Fischern. Wollt, dass wir wachsen und dass andere, die nicht dabei sind, mitmachen. Zweitens, vertraut immer auf den Heiligen Geist. Er ist der Motor allen Tuns in der Kirche aller Fruchtbarkeit. Drittens, habt Ziele, große Ziele. Ich bin schon wirklich neugierig, ja, weil ich hatte eben 2012 hatte ich diese Vision, die Hochschule Heiligenkreuz auszubauen, weil wir so viele Studenten hatten und schon abweisen mussten. Alles ist gelungen. Es war damals nicht vorsehbar, dass das funktioniert. Ich 2016 die päpstliche Missionswerke übernommen habe und wir kaum mehr Projektanträge bewilligen konnten, weil so wenig Spenden da waren, habe ich auch das große Ziel gehabt, ich möchte, dass das Missio wirklich jetzt eben da ist. Wir bauen inzwischen Priesterseminare, weil dort alles übergeht. Ja, die Spenden sind in die Höhe gegangen. Große Ziele haben Leute. Und jetzt bin ich neugierig, weil ich habe noch das große Ziel dann, ein großes Mission Camp am Rand von Wien zu bauen, gegen dieses austrocknende Christentum bei uns. Bin neugierig, ob der liebe Gott mir noch die Lebenszeit dazu gibt, schauen wir mal. Viertens, sei sportlich und streng dich an. Fünftens, weg mit dem Minderwertigkeitskomplex. Ich bin gläubig und katholisch und das ist gut so. Sechstens, wenn nichts Großes geht, mach was Kleines. Ein bisschen ist mehr als gar nichts. Und siebentens, Großzügigkeit macht dich fruchtbar. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen.